Ja, heute ist Israel-Sonntag. Wir wollen zunächst auf den für heute vorgesehenen Predigtext hören. Er steht im Brief des Apostels Paulus an die Christen in Rom, Kapitel 11, die Verse 25 bis 32. Da schreibt der Apostel Paulus: Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden, wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Ja, Jesus, schenk du uns jetzt geöffnete Herzen, dass wir uns füllen lassen mit deinem Wort, mit dem, was du uns zeigen willst, mit dem, was du uns sagen willst, wo du uns verändern willst, ja, wo du uns neue Perspektiven für unser Leben geben willst. Danke, dass du das an Israel getan hast und dass du das auch an uns tun willst, dass deine Barmherzigkeit alt und neu ist und nie aufhört. Herr Jesus, sei du jetzt mit deinem Heiligen Geist mitten unter uns. Segne du unser Hören. Segne du das, was wir nachher mitnehmen dürfen, dass wir es im Alltag auch umsetzen, und segne du jetzt auch mein Reden. Amen. Ja, ich habe, vorhin hat es Werner schon gesagt, die Predigt überschrieben mit dem Titel: Gottes Geheimnis ist Erbarmen für alle. Und das möchte ich in den folgenden drei Abschnitten ausführen. Erstens, Gott steht zu seinem Wort. Zweitens, Gott steht zu seinem Bund, und das habe ich nochmal untergliedert. A, jetzt habt ihr Barmherzigkeit erlangt. B, jetzt hat Israel nicht glauben wollen. Und C, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Und dann der dritte Punkt: Gott kommt zu seinem Ziel. Ja, ein Handwerk, das heute fast ganz bei uns verschwunden ist, weil die maschinelle Herstellung wesentlich rentabler und preiswerter ist, ist das Handwerk der Glasbläserei. Allerdings gibt es inzwischen wieder sehr viele kunsthandwerkliche Glasbläser, die also auch eine sich immer mehr steigernde Nachfrage erfreuen. Ich kann mich allerdings als Kind noch daran erinnern, dass ein solcher Glasbläser, als ich im zweiten Schuljahr war, unsere dortige Volksschule besuchte und uns seine Kunst vorführte. Ich hatte das damals zum allerersten Mal gesehen, wie sowas funktioniert. Wir erlebten gespannt mit, wie aus einem rotglühenden Klumpen einer undefinierbaren Masse durch geschicktes Drehen und Blasen des Meisters durch ein Röhrchen, an dem der Klumpen hing, langsam Konturen entstanden. Wir alle rätselten, was daran oder was daraus womöglich werden konnte. Wir fanden es nicht heraus. Erst kurz vor Abschluss seiner Arbeit, nach einigen geschickten Drehungen und Wendungen, wurde die kunstvoll geformte Vase für alle erkennbar. Gott arbeitet an Israel, an seinem geliebten, ungehorsamen, aber nicht vergessenen Volk. Wir haben ja manchmal so den Eindruck, wenn so über Israel in den Nachrichten kommt, dass ganz Deutschland mit dem Kopf schüttelt. Was soll das da werden? Das wird ja doch nie was. Gott sagt, das wird was mit diesem Volk. Mit diesem Volk habe ich einen großen Plan. Es ist heute noch schwer zu sehen, was einmal daraus werden soll. Unser heutiger Predigtext gibt uns aber einen Vorausblick auf seine Endgestalt, auf das gerettete Israel. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. Gott steht zu seinem Wort. Das Thema des Textes ist nicht eigentlich Israel, sondern Gottes unwandelbare Treue. Das ist eigentlich das Thema dieses Predigttextes. Gottes unwandelbare Treue. Seine Liebe und Treue zu seinem ersten Sohn Israel. Gott steht zu seinem Wort, das er einst den Vätern Abraham, Isaak, Jakob und Mose gegeben hat. Er steht dazu und hält an jedem einzelnen Buchstaben dieses Wortes fest. Israel bleibt sein erwähltes Volk. Daran ändert sich überhaupt nichts. Zwar sind die Juden jetzt noch im Blick auf das Evangelium Feinde, weil sie das Evangelium Jesu Christi ablehnen und verachten. Wir haben es vorhin in der Lesung gehört, Jesus weint über Jerusalem, weil Israel nicht erkennt, was seinem Heil dient. Diese Feindschaft bis hin zum mörderischen Hass hat ja Paulus selbst auf seinen Missionsreisen erfahren müssen, wenn er in Synagogen gepredigt hat von diesem Jesus. Doch nach der Erwählung ist und bleibt Israel Geliebte um der Väter willen, sagt Paulus. Wieder hängt die Liebe Gottes an seiner Treue. Ja, Liebe ist Treue. Das einmal gegebene Wort nimmt Gott nicht zurück, niemals zurück. Es ist unwiderruflich, es reut ihn nicht. Gott will Israel nicht loswerden, sondern Gott will Israel heimbringen. Er wird ihre Sünden wegnehmen. So handelt die Liebe. Aber genau deshalb, weil Gott Israel so liebt, ist es ihm auch seinen Zorn wert. Da gehören Liebe und Zorn ganz eng zusammen. Er richtet Israel in seinem Zorn, um es heimzurichten und wieder neu herzurichten, dass es dann seinen Dienst erfüllen kann. So sind sie jetzt noch Feinde um euretwillen. Gott lässt Israel in seiner Feindschaft gegen Christus und das Evangelium und sammelt gleichzeitig die Gemeinde des neuen Bundes, die Gemeinde aus allen Völkern der Welt, alle Menschen, die Christus und sein Evangelium annehmen und damit uns alle. Und damit auch die, die jetzt noch vor unseren Türen stehen, die noch nichts von Jesus wissen, bis die Fülle der Heiden erschöpft ist. Israel hat sich in das feindliche Abseits gestellt, selbst. Es wollte nicht annehmen, was Gott mit ihm vorhat. Und Gott richtet es dort. Solange gilt allen Menschen aus allen Nationen die rettende Einladung, zu Freunden und Jüngern, zu Geschwistern Jesu Christi zu werden. Dann aber wird Israel am Ende der Zeit bei der Wiederkunft Jesu Christi als ganzes Volk gerettet werden, sagt Paulus. Ganz Israel wird gerettet werden. Wie das sein wird, wissen wir nicht. Gott lässt uns das aber wissen, hier durch sein Wort. Er gibt uns hier Einblick in seinen Zeitplan, damit wir uns nicht selbst für klug halten. Paulus spricht allerdings hier von einem Geheimnis. Geheimnis ist nicht Geheimwissen oder Rätsel oder Geheimlehre, die nur Eingeweihten in irgendeiner Weise zugänglich wäre. Geheimnis meint das Handeln Gottes, das dem natürlichen Auge verborgen ist. Es ist ein heilsgeschichtlicher Begriff nach dem Motto, jetzt geschieht das noch nicht, aber wenn Gott sein Heil vollenden wird, dann wird Israel gerettet werden. Jetzt sieht die Situation Israels freilich noch nicht so aus, aber wer biblisch geöffnete Augen hat, der kann jetzt schon erkennen, was Gott am Ende mit Israel vorhat. So ist es schon im Alten Testament geweissagt, Jesaja 59, Vers 20 zum Beispiel. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Israel ist geliebt um der Väter willen. Die Verheißungen über Israel sind nicht verworfen, auch wenn menschliche Klugheit und Politik ganz anders denken. Die jüngste Vergangenheit zeigt ja in schrecklicher Einmütigkeit, wie wenig auch die Völker der Welt, auch die sogenannten christlichen Völker der Welt, nach Gottes Willen für Israel fragen. Man hat Hitler einfach vor 70 Jahren, ja, mehr oder weniger ohne Widerstände erlaubt, dieses Volk nach und nach zu vernichten. Es hat keiner Einspruch erhoben, außer einigen wenigen. Die Araber wollen seit jeher das ganze Land Israel für sich allein, aber es geht ihnen gar nicht mal so ums Land. Es geht ihnen darum, Israel von der Landkarte zu vertilgen. Es geht ihnen darum, die Juden ins Meer zu treiben. Das steht immer noch in der Charta der Palästinenser. Die Völker der Endzeit, Gog und Magog, von denen uns Johannes weissagt in seiner Offenbarung, werden gegen die Stadt Jerusalem ziehen, von Norden her. Der Antichrist wird sich in den Tempel setzen und göttliche Anbetung verlangen, fordern. Für die meisten Völker der Erde ist Israel ein Pulverfass. Am besten die Finger davon lassen. Am besten gar nichts tun. Am besten alles geschehen lassen. Sie sehen nur, was vor Augen ist und verurteilen Israel einmütig in der UNO. Immer wieder gibt es Resolutionen gegen Israel. Und der Störenfried Israel wird immer mehr isoliert. Es gibt immer mehr Menschen, die sagen, wenn Israel nicht wäre, gäbe es diesen Nahostkonflikt nicht. Doch Israel, sagt die Bibel, ist Gottes aufgerichtetes Zeichen für die Völker. Gottes Zeichen für die Völker. Auch heute noch. Nicht nur damals. Sie sollen an Israel erkennen, dass ein Gott sei, und sie werden dann an Israel erkennen, wie Gott ist. Es gibt ja dieses Wort, was in der israelischen Politik sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr entwickelt hat, Land gegen Frieden. Das ist die sogenannte politische Zauberformel, die den Nahostkonflikt lösen soll. Biblisch sind Land und Volk Israel eine untrennbare Einheit. Da gibt es das nicht, dass man für Frieden Land hergibt. Land, das Gott gehört. Land und Volk sind eine untrennbare, unlösliche Einheit. Land und Volk gehören zusammen wie ein Ehepaar, wie Mann und Frau, sagt es Jesaja 62, Vers 4. Da hilft alle kluge Politik nicht, auch Israels eigene Politik nicht. Das Land Israel ist Gottes Land und Gott wird seine eigene Landpolitik machen mit Israel. Da kann Israel eine Politik treiben, wie es will. Und auch die Palästinenser können Politik treiben, wie sie wollen. Und auch die Amerikaner und die Deutschen und wer auch immer sich da einmischt. Gott macht seine Landpolitik mit Israel. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Gott steht zu seinem Bund. Gott steht zu seinem Bund. Jesus Christus wird abwenden alle Gottlosigkeit in Israel, wenn er wiederkommt. Es gibt keine Heilsvollendung ohne Israel. Es gibt keine Heilsvollendung ohne Israel. Wir kommen als Christen ohne Israel nicht aus. Manche denken ja, naja, Israel, das ist eben Israel, wir sind wir. Nein, ohne Israel gibt es keine Heilsvollendung, auch für uns nicht. Wir haben als Christen deshalb auch entschlossen, aller falschen Lehre entgegenzutreten, das Volk Israel habe keine Zukunft mehr. Das ist biblischer Unsinn. Alle Verheißungen seien auf die neutestamentliche Gemeinde übergegangen, weil Israel wegen seines Ungehorsams noch bis heute unter dem Gericht Gottes stehe. Biblischer Unsinn. Stimmt nicht. Falsch. Die Bibel sagt es anders. Wäre Israel für immer verworfen und würden seine Verheißungen nicht mehr gelten, dann gäbe es auch für keinen Christen irgendeine Heilsgewissheit, denn wir sind ja auch nicht besser als Israel. Wir sind auch nicht anders. Auch wir waren ungehorsam und sind allein durch die überreiche Gnade Gottes, was wir sind, nämlich seine geliebten Kinder. Wenn wir es durch das wären, was wir an Gehorsam aufbringen würden, was wir an Glaubensgehorsam aufbringen würden, wären wir verloren. Gäbe es kein Heil für Christen, kein Heil für Heiden. Es gibt nur Heil für Heiden, weil Gott unverbrüchlich zu seinen Heilszusagen steht. Zu seinen Heilszusagen an Israel wie zu seinen Heilszusagen an uns. Darum gibt es Heil. Und darum hängt unser Heil auch an den Heilszusagen Israels. So ist das Thema Israel und seine Zukunft auch dein und mein persönliches Thema. Und wenn es das noch nicht ist, dann bitte ich dich, kümmere dich drum. Allein die Treue Gottes verbirgt uns Heilsgewissheit. Denn Gott steht zu seinem Bund unverbrüchlich. Das Ziel der Wege Gottes in Gericht und Gnade ist darum auch sein Erbarmen, seine Gnade, die uns rettet und die auch Israel einst retten wird. Unser Predigtext ist keine theoretische Abhandlung, sondern ein Nachsprechen des Heilshandelns Gottes. Da ist jedes Wort geklaubt aus den Heilszusagen an Israel aus dem Alten Testament. Und der hat auch mit Israel noch Großes vor, dieser Gott. Bei der Wiederkunft des Retters Jesus Christus wird Israel wieder ganz in den Bund mit seinem Gott eintreten und vollen Anteil am Heil haben.
Dreimal steht im Griechischen in den Versen 30 und 31 das Wort jetzt in dreimal ganz verschiedener Bedeutung. Zunächst mal A, jetzt habt ihr Barmherzigkeit erlangt. Das ist das Heute der Verkündigung des Evangeliums an uns, an die Heiden. Das geschah damals in Rom, als Paulus geschrieben hat, und dieses Jetzt der Gnade gilt noch heute für uns. Es dauert Gott sei Lob und Dank noch bis zu dieser Stunde. Gott sei Lob und Dank darf ich noch dabei sein. Und du, ja und ihr alle. Und vielleicht auch noch die, die vor unserer Tür sind. Wenn wir den Mut haben, Zeugnis zu geben. Zeugnis zu geben von unserem Glauben, das überzeugt. Jetzt gilt das noch. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils, schreibt Paulus deshalb den Korinthern. Jetzt hast du und ich noch Zeit umzukehren, um unseren göttlichen, ja, uns unseren gottlosen Wegen und Jesus Christus unser Leben zu übergeben. Von unseren gottlosen Wegen und Jesus Christus unser Leben zu übergeben. Jetzt ist noch Zeit, Menschen zu Christus zu führen, dass sie auch teilhaben an seinem ewigen Heil. Israels Fall ist der Reichtum der Heiden, sagt Paulus. Israel wollte nicht hören und gehorchen, so ist jetzt Zeit der Völkermission. Und dann B, jetzt hat Israel nicht glauben wollen, jetzt ist es ungehorsam gewesen. Das ist keine neutrale Feststellung, sondern ein tiefer Schmerz, der durch das Herz Gottes geht. Gottes auserwähltes Volk, sein geliebter erster Sohn, verweigert sich dem Liebeswerben Jesu Christi. Es ist der verlorene Sohn, auf den Gott wartet. Auf die Rückkehr, auf die Heimkehr. Aber Gott wartet noch drauf. Es ist nicht so, dass dieses Volk abgeschrieben ist. Ende, Schluss, aus. Nein. Israel lebt bis heute weithin im Jetzt des Gerichtes, des Ungehorsams, der Blindheit, des Unglaubens, der Ablehnung Jesu Christi als seines Messias. Jetzt lebt Israel, wie es Vers 25 heißt, noch in der Verstockung. Das ist ein merkwürdiges Wort. Und es haben sich viele immer wieder Gedanken gemacht, was bedeutet es eigentlich? Ursprünglich meint dieses griechische Wort für Verstockung eine bestimmte Gesteinsart, und zwar Tuffstein. Verstockung ist Tuffstein, der aus erkalteter Lava gebildet ist. Wir dürfen uns das auch im Hinblick auf Israel ruhig bildhaft klar machen. Je weiter die Lava vom Feuer wegfließt, umso mehr erkaltet sie. Und je weiter sich Israel von Jesus Christus entfernt, umso mehr verhärtet es sich gegen ihn. Verstockung ist biblisch gesehen also kein Schicksal, das irgendwie von außen über Menschen hereinbricht. Sie kann auch nicht einfach Gott zugeschoben werden, auch wenn Gott Verstockung zulässt und Verstockung nicht abbremst. Nein, Verstockung ist Erkalten durch bewusste, willentliche Abkehr von Christus. Das ist Verstockung. Es ist Israels eigener Weg. Es ist weiterhin Israels Entscheidung bis heute. Dazu zwei Beispiele aus der Gegenwart. Nathan, ein Kibbutz-Mitglied in Israel, erzählte Studenten aus Deutschland, die mit ihm in der Obstplantage arbeiteten, stolz vom Sechstagekrieg 1967 und dem überwältigenden Sieg. Er hatte selbst an gefährlichsten Unternehmen mitgekämpft. Daraufhin fragte ihn einer der Studenten: Glaubst du nicht, dass Gott euch geholfen hat damals, 1967? Nathans Antwort: Hätten wir uns auf Gott verlassen, wären wir längst verlassen. Und ein jüdischer Reiseleiter in Israel führte aus: Wir wollen doch nichts anderes als alle anderen Völker. Wir wollen in Frieden leben. Wir sind doch auch ein Volk wie jedes andere. Man soll uns als solches einfach stehen lassen. Bei solchen Aussagen wird deutlich: Noch ist es weithin das blinde Israel. Da wird nichts erkannt von dem, was Gott tut mit diesem Volk. Wo Gott auf der Seite dieses Volkes steht. Und Gott nach wie vor der ist, der dieses Volk erwählt hat, als auserwähltes Volk unter allen Völkern, als ein ganz besonderes Volk. Auch Israelis sehen das zum Teil nicht mehr. Aber es ist auch das Jetzt des Erbarmens, das begonnen hat. Damit sind wir bei C, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Das ist das heilsgeschichtliche zukünftige Jetzt, das Paulus in den Versen 25 bis 27 ausgesprochen hat. Das Jetzt des Handelns Gottes an seinem Volk, bei der Vollendung des Heils. Und dieses Jetzt hat bereits heute begonnen. Gott handelt an und mit Israels. Das Volk sammelt sich im Land seit 1948, wie Gott es dem Abraham von 1. Mose 12, 1 bis 3 an versprochen hat. Ich will dich in deinem Land zu einem großen Volk machen. Und Israel wurde ein Staat. Aus anfänglich 500.000 Juden, die in Israel seit der Jahrhundertwende zwischen 1890, sage ich mal, und 1947 eingewandert waren, sind heute 7,5 Millionen Juden geworden, die dort in diesem Land leben. Viele alttestamentliche Verheißungen erfüllen sich wortwörtlich. Heute. Noch ist es zwar weithin das ungehorsame Israel, aber die Totengebeine sind wieder mit Fleisch und Haut überzogen, wie es Hesekiel 37 sagt. Aber noch war kein Odem in ihnen. Dieses Jetzt ist vollendet bei der Wiederkunft Christi, wenn Israel sich als Volk beim Anblick des Christus bekehren wird. Aber schon heute erkennt eine wachsende Zahl jüdischer Menschen in Jesus ihren Messias und Herrn. Noch ist es die rotglühende Masse des Glasbläsers, aber wer genau hinschaut, sieht schon die Umrisse der Vase. Israel lebt unter dem Treuehandeln seines Gottes, auch durch das Gericht hindurch. Ein messianischer Jude, so nennen sich die christusgläubigen Juden, die also nach wie vor ihre Traditionen einhalten, aber an Christus glauben, die auch samstags ihren heiligen Tag haben, ihren Feiertag haben, die aber Jesus lieb haben. Ein messianischer Jude erzählte einer Reisegruppe in Jerusalem von dem Projekt in jedes Haus, das er mit seiner Gemeinde in Jerusalem plant. Wir wollen in jedes Haus ein christliches Buch bringen, das Jesus Christus klar als den Messias, den Sohn Gottes bezeugt, sagt er. Hat das denn überhaupt Sinn? Fragte einer aus der Reisegruppe. Israel ist doch verstockt und blind. Sie können ihn doch noch gar nicht erkennen. Ja, das mag zum Teil schon sein, antwortete jener. Doch bin ich ja selbst ein Beweis dafür, dass immer wieder auch Juden zum Glauben kommen. Die aber jetzt nicht glauben können, wollen wir vorbereiten, dass sie Christus spätestens dann erkennen, wenn er wiederkommt. Dieser jüdische Bruder weiß um das Jetzt des Heilshandelns Gottes an ganz Israel. Und er gibt jetzt Zeugnis. Und Gott wird in Jesus Christus auch sein Heil mit Israel vollenden. Denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Die Bibel weiß von der Reue Gottes, dass ihn etwas gereute, etwa, dass er die Menschen gemacht hatte. Aber die Reue Gottes ist nicht Wankelmut. Wo die Bibel von der Reue Gottes redet, bekennt sie Gott als einen, der mit ganzem Herzen an uns beteiligt ist. Aber in Bezug auf seine Gnade und seine Erwählung reut Gott nichts. Er nimmt nichts zurück, was er einmal zugesagt hat. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Gott kommt zu seinem Ziel. Gott wird sein Volk noch einmal erwählen. Israel hat eine Heilszukunft. Jetzt formt der Herr sein Volk zu einem brauchbaren Gefäß. Vor der Knesset, dem israelischen Parlamentsgebäude, steht die Menorah, der siebenarmige Leuchter, gestiftet vom britischen Parlament nach der Staatsgründung 1948. Darauf steht in Bronze gegossen die letzte Lektion, die Israel zu lernen hat. Es steht ein Wort aus Achaja 4, Vers 6 dort. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Dahin zielt Gottes Handeln mit seinem Volk, dass sie ganz Vertrauen lernen. Das geht aber auch durch schwere Bedrängnis. Gerade für Israel, das geliebte und erwählte Volk Gottes, gilt, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Israel ist nicht verstoßen, sondern in der Erziehung in der Schule Gottes. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden, so steht Gott zu Israel. Aber er hört mit seiner Arbeit nicht auf. Es gibt keine Heilsvollendung ohne Israel. Gott hat alle eingeschlossen, sagt Paulus, Vers 32. Das griechische Wort für einschließen kann auch mit in Schutzhaft nehmen wiedergegeben werden. Israel ist sozusagen in Schutzhaft auf diesen Tag der Heilsvollendung hin. So handelt Gott. Selbst in der Feindschaft und im Ungehorsam lässt er Israel und die Völker nicht untergehen. sondern er erbarmt sich aller. Erbarmen heißt im wörtlichen Sinn, er beugt sich herunter. Das hat Gott in Jesus Christus getan. Er erniedrigte sich selber, Philipper 2. Und das wird er schließlich noch einmal für Israel tun, als der wiederkommende, heruntergekommene Christus. Israel wird Barmherzigkeit erlangen und er wird seinen verlorenen Sohn in seine Arme schließen. Allerdings durch schwere Lektionen hindurch, bis es lernt, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Wir stehen als Christen deshalb zu Israel. Es gibt nur eine Möglichkeit. Christen können nur zu Israel stehen. Gerade heute. Das heißt nicht, dass wir kritiklos alle Machtpolitik des heutigen Staates Israel rechtfertigen. Aber wir haben vor allem drei Aufgaben gegenüber Israel heute. Erstens, wir informieren uns über das Geschehen in Israel. Und zwar nicht nur aus den Medien, die auch weitgehend gefärbt sind. Politisch korrekt, wie man heute sagt, sondern wir informieren uns auch in den Medien, die vor Ort sind, in den christlichen Medien, die vor Ort sind, Nachrichten aus Israel zum Beispiel. Denn kaum ein Land der Erde wird in unseren Medien so verzerrt dargestellt wie Israel. Zweitens, wir treten für Israel als Volk und Staat ein und bekennen uns zu Israel, und zwar nicht nur für uns selbst, sondern auch öffentlich. Drittens, wir dürfen und sollen für Israel glaubwürdige Zeugen des Evangeliums sein. Und der wichtigste Dienst der christlichen Gemeinde an und für Israel ist die beständige Fürbitte für den älteren Bruder, dass wir für Israel im Gebet vor Gott einstehen, regelmäßig. Darin wollen und dürfen wir nicht nachlassen, denn unser Heil hängt mit dem Heil Israels untrennbar zusammen. Es gibt für uns kein Heil, wenn es für Israel kein Heil gibt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.